Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Alabamas, vom Herzigen Allahs Segen, Heil und Herzlichkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir hatten zuletzt, liebe Geschwister, eine kleine Geste kennengelernt, in der also es darum ging, dass eine Person seinem Gelehrten diejenige Ehre erweist, indem er ihm dabei hilft, auf sein Tier aufzusteigen, im Vergleich damit heutzutage mit einer Person, die die Tür öffnet vom Auto oder wenn der Mann ein bisschen älter ist, ihm hilft, ins Auto einzusteigen und ähnliches. Und wir haben gesagt, dass dieses Verhalten, was die Leute zur Zeit des Propheten vom Propheten gelernt haben, dieses gute Verhalten, haben die Sahaba unter sich weitergemacht, weitergetragen und auch in den Generationen danach, und zwar die Generation der Tabi'un und die ihnen danach folgten, die Atba'a al-Tabi'in. Und zwar heißt es in einer Überlieferung, dass wir hatten vorher das schon mal erwähnt, die Namen Ibrahim und Al-Qama, der eine überliefert über den anderen. Auch hier heißt es, dass Ibrahim, rahimahullah ta'ala, Nakhai gesehen wurde als kleiner Junge, der noch keinen Bart hatte, wie er den Steigbügel seines Lehrers Al-Qama festhielt, also damit er darüber aufsteigen konnte. Und dieser Mann, Al-Qama, dieser Lehrer, rahimahullah ta'ala, wie wir gesagt haben, ist einer der Schüler von Abdullah ibn Mas'ud gewesen und er ist geboren zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber er ist selbst kein Freund des Propheten, kein Sahabi per Definition und ist gestorben im Jahr 61 oder 62. Und auch die Leute, und jetzt gehen wir wieder eine Generation höher, in dem Sinne, wir gehen wieder zurück in die Vergangenheit und sehen, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch ähnlich man sich ihm gegenüber respektvoll behandelt hat. Und zwar berichtet uns Usama ibn Sharik, radiallahu ta'ala anhu, er sagt, ich bin einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen. Während seine Freunde da saßen, als ob Vögel auf ihren Köpfen wären. Und dieser Ausdruck natürlich, als ob Vögel auf ihren Köpfen wären, ist ein Ausdruck dafür, wie ruhig sie da saßen, denn ein Vogel setzt sich genauso ähnlich wie eine Fliege, sich nur setzen auf einen Gegenstand, der nicht sich am Bewegen ist. Er sagte, ich begrüßte sie und hiernach setzte ich mich hin, dann kamen, und der Hadith geht weiter, das ist aber nicht entscheidend. Du erkennst, lieber Bruder, liebe Schwester, deinen Respekt gegenüber deinen Gelehrten daran, unter anderem daran, dass du das Zusammensein mit diesem Menschen allem Weltlichen gegenüber bevorzugst. Und das sehen wir in einem folgenden Beispiel. Und zwar geht es um eine Person, sie heißt Abu Asim al-Nabil. Abu Asim heißt nicht anders als Vater von Asim, das ist sozusagen sein Beiname. Und al-Nabil heißt der Edle und der Wertvolle oder wie auch immer. Und dieser Begriff der Edle war ein Beiname oder ein Spitzname, den er bekommen hat, aufgrund eines bestimmten Ereignisses, das wir gleich inshallah sagen werden. Nur um zu wissen, dass wer diese Person ist, Abu Asim al-Nabil, über ihn berichtet Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, er sagte, ich hörte Abu Asim al-Nabil sagen, seitdem ich verstanden habe, dass üble Nachrede haram ist, habe ich niemals über jemanden schlecht gesprochen. Und er heißt al-Nabil mit Beinamen, der Edle. Warum? Weil die Geschwister in einem Ereignis, er war in Al-Basra, in der Stadt im Irak, in einer irakischen Stadt. Und als er in Al-Basra war, kamen einmal Elefanten an. Und damals gab es keine Zonen, wo man oder so viele Bilder und Videos und Internets, wo man die ganzen Tiere mit Augen sehen, seinen eigenen Augen sehen kann, bevor man sie in der Realität gesehen hat. Das heißt, man hat zum Beispiel im Koran gelesen, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr? Aber man weiß eigentlich gar nicht, wie ein Elefant aussieht, man hat es so beschrieben bekommen. Und deswegen in dem Moment, als dann zum ersten Mal Elefanten kamen, in die Stadt Al-Basra, und die Leute das sind dann hinausgegangen, um diese Tiere zu betrachten. Diese Tiere sind natürlich ein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Geschöpfe haben die Leute dazu gebracht, wie gesagt, hinauszugehen, um diese Tiere anzuschauen. außer Abu Asim al-Nabil, der saß nämlich gerade bei seinem Lehrer Ibn Jurayj. Und dann sagte Ibn Jurayj zu ihm: Was ist mit dir? Gehst du nicht auch hinaus mit den anderen, schaust du die Elefanten an? Und dann sagte er, rahimahullah ta'ala, la ajidu minka iwadan. Er sagte, es gibt nicht deinesgleichen. Es gibt nicht in dem Sinne, für dich gibt es keinen ebenbürtigen Ersatz. Und er bevorzugte das Zusammenbleiben mit seinen Gelehrten, statt dass er hinausgeht und sich ein Tier betrachtet. Und dann hat sein Lehrer ihm zu ihm gesagt, Anta Nabil, du bist ein Edler. Und dann wurde er genannt Abu Asim al-Nabil. Diesen Respekt, liebe Geschwister, wenn man ihn seinen eigenen Lehrer erweist, dann wird man das auch von seinen eigenen Schülern zurückbekommen. Und das sehen wir in der folgenden Begebenheit, wo es wieder um diese Person Abu Asim al-Nabil geht. Und zwar erzählt ein Mann, ich sage jetzt den Namen nicht immer, damit das nicht durcheinander bringt. Ein Mann sagte, wir waren einmal auf einem Begräbniszug, auf einer Janaz. Und zwar von einem Mann, der gestorben ist. So, der ist gestorben im Jahr 207 oder 208. Und mit uns zusammen waren zwei Personen mindestens, unter anderem. Eine Person war ein Richter, der heißt Yahya ibn Aktham. Und der zweite war Abu Asim al-Nabil, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Dann haben die Leute sich eng an Abu Asim al-Nabil angeschlossen. Das heißt, die haben sich neben ihm hingestellt, ganz eng an ihm. Das Verhältnis eines Menschen zu einem Gelehrten, den er in sein Herz eingeschlossen hat, ist, dass er immer mit ihm zusammen sein möchte. Auch wenn es beim Begräbnis ist, neben ihm, wie verhält er sich, was sagt er, welchen Dua spricht er, wie reagiert er? Weil ein Gelehrter im eigentlichen Sinne ist eine Person, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzt. Und die Leute haben sich um ihn herum gestellt, eng an ihm angeschlossen. Und dann sagte der eine, der Richter, sagte zu Abu Asim al-Nabil, warum gibst du nicht denen mal, gib denen doch irgendwas zum Schmecken. Gib denen doch irgendwas zum Schmecken. Dieser Begriff ist zweideutig, weil er meint, zu schmecken geben, normalerweise sollte man zu essen geben, zu trinken geben. Aber er meinte, damit gib ihnen doch einen Hadith, damit sie zufrieden sind. Okay? Weil die Leute waren nur darauf bedacht, dass sie irgendwas hören. Es war nicht wie heute. Heute hast du die Bücher, hast du im Internet, kannst du das nachschauen und alles in Enzyklopädien gesammelt, auf CD, tausende von Büchern teilweise. Ja? Das war damals nicht der Fall. Deswegen wollten sie irgendetwas von ihm hören. Dann sagte der Richter zu Abu Asim al-Nabil, gib ihnen doch mal was zu schmecken. Daraufhin sagte er, hatte er offensichtlich eine Flasche Milch gehabt. Dann hat er gesagt, hier, du kannst die Hälfte davon haben. Und später, als dann der Tote beerdigt wurde und Abu Asim al-Nabil losreiten wollte, sagte der Überlieferer, habe ich ihm seinen Steigbügel gehalten, damit er aufsteigen kann. Als er dann auf seinem Sattel saß, sagte er zu mir, O mein Sohn oder O mein Söhnchen, ich habe gehört, wie Uthman ibn al-Aswad, das ist einer der Tabirin, gesagt hat, ich hörte, wie Mujahid sagte, Mujahid ist eben Jabr, einer der Schüler von Abdullah ibn Abbas, dass er berichtet hat, also gemeint mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqa, jede gute Tat wird als Spende gewertet. Dann sagt der Überlieferer, da war ich der Einzige an diesem Tag, der etwas von Abu Asim al-Nabil prophezeit hat. Ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das haben die Leute tatsächlich als eine wertvolle Sache betrachtet. Ja? Ibn Abi Layla, rahimahullah ta'ala, ist auch einer der Hadith-Überlieferer. Und diese Überlieferung ist in Sahih Bukhari. Er sagte, einmal hat uns Ka'b ibn Ujra getroffen, draußen. Und dann hat er zu uns gesagt, soll ich euch ein Geschenk geben? Und sie haben gesagt, natürlich, gebt uns ein Geschenk. Und er sagte, einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, haben wir ihn getroffen. Und dann haben wir zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, wir wissen nun, wie wir At-Tahiyyatu Lillahi wa Salatu Alaihi wa Sallam sprechen, Aber wie sollen wir den Segensgruß über dich aussprechen? Da sagte der Prophet Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, diese Dua oder Salat Ibrahimiyah, das wir in unserem Gebet sprechen. Es gibt nämlich nichts Wertvolleres, keine wertvollen Geschenke, die dir in diesem Leben helfen und im nächsten Leben. Eine weitere Form des Respektes ist es, die Hand oder den Kopf oder die Stirn des Gelehrten zu küssen. Das Respekt erweisen, liebe Geschwister, ist eine Sache, die sich manchmal von Gegend zu Gegend und von Kultur zu Kultur unterscheidet. In der folgenden Überlieferung sagte Abdullah ibn Umar, wenn wir auf einem Feldzug mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam waren, gingen wir immer zu ihm hin und küssten ihn auf die Hand. Und diese Überlieferung ist umstritten, also sie hat eine Schwäche, aber Imam al-Tirmidhi war der Ansicht, dass die Überlieferung authentisch ist. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, Malik ibn Anas, er sagte, dass das Küssen der Hand, wenn es geschieht, auf eine Art, dass man aus einer Art Überheblichkeit und übertriebenen Respekt für diejenige Person, deren Hand man küsst, sagt er, dann ist es hassenswert. Makruh bzw. haram. Aber wenn man das macht, wenn man eine Person auf die Hand küsst oder auf das Gesicht, das heißt auf die Stirn, oder allgemein irgendwo anders auf dem Kopf, zum Beispiel oder anderswo am Körper, solange es eben nicht die Aura ist oder ähnliches, wenn man das macht als Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala, aufgrund der Religion dieser Person, das heißt auf religiösen Gründen, oder aufgrund seines Wissens, oder aufgrund seiner edlen Person, das heißt der hohen Rangstufe, die aber Allah inshallah ta'ala hat, dann ist diese Sache erlaubt. Und was das Küssen der Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht, sagt er, rahimahullah ta'ala, so ist das eine Form der Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und aber jede andere Form des Küssens, die aus weltlichen Gründen geschieht, oder für den Machtinhaber oder ähnliches, was auf Überheblichkeit aufgebaut ist, ist nicht erlaubt. In einer weiteren Überlieferung berichtet uns Aban, die Tochter von Al-Wazi', über ihren eigenen Großvater. Und dieser Großvater von ihr hat den Islam angenommen im 9. Jahr. Allah Ta'ala A'lam. Er sagte, als wir in Medina ankamen, stiegen wir als erstes von unseren Reittieren ab und küssten die Hand und das Bein des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Überlieferung, die Hand ist nicht das Bein, gibt es unterschiedliche Meinungen, ob dieser Teil der Überlieferung authentisch ist oder nicht. Aber das bedeutet nicht, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, sondern gemeint ist, ob dieser Überlieferungsteil authentisch ist oder nicht. Aber wir haben aus der Aussage von Imam Malik vorhin schon erfahren, dass es unerheblich ist. Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala sagte, wenn man allerdings seine Hand ausstreckt für die Leute, damit sie küssen, dann ist das verboten. Und er sagte, darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Egal wer diese Person ist. Also stell dir vor, eine Person stellt sich hin und sagt, so jetzt küsst der nächste nach der Reihe, jeder küsst ihm die Hand. Er sagte, das ist nicht das gleiche wie eine Person, die selbst auf die Idee kommt, die Hand einer anderen Person zu küssen. In der folgenden Überlieferung geht es einen Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam namens Salama ibn al-Akwa. Und zwar berichtet der Überlieferer, er sagt, wir sind an einer Ortschaft vorbeigegangen, heißt Ar-Rabada, und dort war eine Person, und wir haben sie gefragt, wer ist das? Hat uns gesagt, das ist Salama ibn al-Akwa, also ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, ich bin dann zu ihm gegangen, um ihn zu begrüßen. Er nahm dann seine Hände hervor, offensichtlich aus der Tasche oder aus dem Kleid hinaus, und dann sagte er, mit diesen beiden Händen habe ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam den Treueschwur geleistet. Und er sagte, er hatte eine große Hand, wie die Hand von einem Kamel, und wir sind dann zu dieser Hand hingegangen und haben sie geküsst. Was allerdings, liebe Geschwister, As-Sajda Sura angeht, wie die Gelehrten das nennen, und zwar, dass man Sujud macht auf der Hand eines Menschen, dass manche Leute machen das aus Respekt, sie küssen das und dann machen sie so dies, sozusagen auf die Stirn, eine Form, das ist eine Form der Niederwerfung, das ist Haram, weil die Niederwerfungsform ist eine Sache, das heißt, dass man die Stirn auf eine Sache macht aus Respekt, das ist eine Sache, die gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen die Niederwerfung im islamischen Sinne ist nicht nur, dass man also sich auf den Boden niederwirft, sondern kann auch diese Art von Niederwerfung sein. Oder auch wenn man bei der Kaaba ist und man sein Gesicht auf die Kaaba macht, mit der Stirn auf die Kaaba, ist auch eine Art der Niederwerfung, die man machen kann zwischen dem schwarzen Stein und der Tür der Kaaba. Auch das Küssen des Kopfes eines Menschen kann eine Form des Respektes sein. Und so berichtet uns Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, ein Tabi'i, er sagte, Abdullah ibn Abbas pflegte uns Hadithe zu erzählen, oder pflegte uns Hadithe über den Propheten zu berichten. Und wenn er mir erlaubt hätte, hätte ich ihm auf seinen Kopf geküsst. Also offensichtlich war es eine Sache, die er, radiallahu anhu, nicht mochte. Und manche Menschen mögen das nicht, deswegen lassen sie so etwas nicht zu. Ebenso wird berichtet über Sa'id ibn Jubayr, die gleiche Person wie gerade eben. Das habe ich gerade schon gesagt, brauche ich nicht zweimal sagen. Dann, liebe Geschwister, in der folgenden Überlieferung geht es um eine weitere Form des Respektes, und zwar, dass man jeder Person sein Recht eingesteht. Dass man einem Gelehrten sein Recht eingesteht. Damit will ich sagen, dass man jeder Person, die dir etwas Gutes getan hat, eine gewisse Dankbarkeit entgegenbringen muss. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'u. Das heißt, wenn jemand euch etwas Gutes tut, dann belohnt ihn dafür. Und diese Art der Dankbarkeit ist wichtig, dass man sie auch nicht vergisst. Der Sohn so hat mir das beigebracht und der Sohn so hat mir das beigebracht. Weil es gibt viele Lehrer, die ihre Schüler ausgebildet haben, die irgendwann mal wissensreicher geworden sind als ihre eigenen Lehrer. Und deswegen muss man aufpassen, dass man da nicht überheblich wird und irgendwann mal herabschauend schaut auf seinen eigenen Lehrer, der einen eigentlich erzogen hat, und was war man denn eigentlich vorher. Abu Dawud berichtet uns, dass er Shu'ba, rahimahullah, folgendes hat sagen hören. Shu'ba ibn Qis ibn Hajjaj ist eine der wenigen Personen, die so großartig war, was die Überlieferung der Hadith des Propheten angeht, dass er den Beinamen bekommen hat, Amirul Mu'minina fil Hadith. Das heißt sozusagen wie der Führer der Gläubigen in Sachen Hadith. Er sagte folgendes, und das ist der Zusammenhang, den wir sehen wollen. Wir wollen den Zusammenhang sehen zwischen der Stufe, die sie erlangt haben bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich sage, bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn die gläubigen Menschen die alle lieben, dann hat diese Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala inshallah ebenfalls. Dieser Zusammenhang zwischen der Stufe, die er gehabt hat, und wie er diese Stufe bekommen hat. Ja? Und ihr wisst ja, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala die Stufe eines Menschen, der nachts, jede Nacht betet und tagsüber, jeden Tag fast erreichen kann, durch einen guten Charakter. Und Respekt zu haben, ist sicherlich ein guter Charakter. Und hier geht es in diesem Fall um Dankbarkeit und Einsehen, dass jemanden, der dir etwas beigebracht hat, der verdient es, respektiert zu werden, dafür, dass er dir das beigebracht hat. Er sagte, jeder, der mir drei Hadithe auch nur beigebracht hat, für den war ich bis zu seinem Tod wie ein Sklave. Und dann sagte er, und immer wenn ich von jemandem etwas gehört habe, das heißt von jemandem Hadithe gelernt habe, so war die Anzahl, wie oft ich ihn besucht habe, wie oft ich zu ihm gegangen bin, mehr als die Anzahl der Hadithe, die er mir beigebracht hat. Könnt ihr euch vorstellen, was man gelernt kann in einer Sitzung, wie viele Hadithe man aufschreiben kann. Aber liebe Geschwister, damit wir sehen, kann sein, manche Menschen, sie verbringen Zeit bei einer Person, sie lernen etwas, viele Informationen, aber sie fragen nicht nach ihm, wie es ihm geht. Sie fragen nicht nach ihm, ob er Hilfe braucht. Sie fragen nicht nach ihm, wie man ihm helfen kann. Sie kümmern sich also nicht um die Person, die ihnen etwas beigebracht hat. Ja? Und das ist, liebe Geschwister, das ganze Gegenteil zwischen Shu'ba und Hajjaj hier, wie er mit seinen Lehrern umgeht. Er sagte, ich habe jede Person, die mir etwas beigebracht hat, mehr besucht als Hadithe, die er mir beigebracht hat. Das hat natürlich viele Vorteile. Unter anderem auch, dass man genau ist in dem, was man überliefert, weil man natürlich die Sache, die man hört, vielleicht öfter hört und auch anderen Profit rausschlägt. Als letzten Punkt, inshallah ta'ala, für heute ist die Sitzung des Gelehrten oder der Sitzung des Gelehrten Respekt zu erweichen. Auch hier geht es nicht um die Person, liebe Geschwister, sondern es geht um das, was vermittelt wird. Das müssen wir verstehen. Wenn du in einer Sitzung bist und du erweist der Person Ehre, die den Leuten etwas von der Religion Allahs beibringt, dann erweist du der Religion Allahs Ehre. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Das heißt so viel wie, bevor ich übersetze, der arabische Begriff Sha'air, was übersetzt wird manchmal als Kulthandlung oder so, ursprünglich bedeutet, jede Sache, von der uns Allah subhanahu wa ta'ala das Gefühl gegeben hat, dass sie etwas Wertvolles ist bei ihm, subhanahu wa ta'ala. Jede Sache, die in der Religion was Wertvolles ist. Das ist Sha'air, Plural von Sha'ira. Okay? Und Allah sagt subhanahu wa ta'ala, derjenigen, der die Sha'air verherrlicht, so rührt dies von der Gottesfurcht her. Und wenn die Gelehrten nicht in Sha'air gehören, dann geht nichts mehr, was in Sha'air gehört. Der Koran al-Karim, die Religion, das Salat, der Adhan, der Wudu, Zamzam, was nicht was, alles diese Dinge gehören zweifellos zu den Sha'air. Abdullah, Entschuldigung, Abu Sa'id al-Khudri berichtet, er sagte, wir saßen einmal in der Moschee. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hinauskam und sich zu uns saß. Und er sagte, wie er beschrieb, wir saßen, als ob Vögel auf unseren Köpfen wären. Niemand von uns hat gesprochen. Also die Vögel haben wir schon gesprochen, aber hier geht es um den Zusatz, niemand von uns hat ein Wort gesprochen. Der Hadith in Sahih al-Bukhari überliefert. Und in einer weiteren Überlieferung, liebe Geschwister, geht es um einen Menschen namens Abdurrahman ibn Mahdi. Das heißt, bevor ich erzähle, will ich kurz den Namen was sagen. Und zwar Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, sagt über ihn, ich habe auf dieser Welt keinen Menschen seinesgleichen gesehen. Und Abdurrahman Mahdi war ein Gelehrter der Wissenschaften al-Jarh al-Ta'dil, die eine Teilwissenschaft der Hadith-Wissenschaften darstellt. Und er gehörte zu den Imamen der Hadith-Wissenschaften. Und er ist gestorben im Jahr 198. Es heißt, wenn Abdurrahman ibn Mahdi in einer Sitzung geredet hat, hat niemand auch nur einen Stift gespitzt und niemand hat gelächelt. Und sollte er Hadithe erzählen gerade, während jemand oder sollte jemand sprechen oder jemand seinen Bleistift spitzen, hat er angefangen zu schreien, hat seine Schuhe angezogen und ist weggegangen. Und das gleiche machte ein anderer Gelehrter, um das kurz zu fassen, heißt Ibn Numayr, und er gehörte zu den strengsten, was diese Sache angeht, und auch Waqi' ibn Jarrah, den wir vorher schon erwähnt hatten, liebe Geschwister. Wenn er in seiner Sitzung war, war es so, als wären die Leute im Salah. Und wenn er irgendetwas auszusetzen hatte, an den Leuten, die anwesend waren, hat er seine Schuhe angezogen und ist auch weggegangen. Und manche von ihnen wurden zornig und haben, und andere wiederum, wenn sie gesehen haben, dass jemand irgendwas macht, was nicht sich ziemt in solch einer Sitzung, in der die Worte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam gesprochen werden, dann hat man seine Wut oder seinen Zorn an seinem Gesicht erkannt. Und als einmal ein Mann in der Sitzung von Abdurrahman al-Mahdi rahimahullah ta'ala lachte, fragte er, wer hat gerade eben gelacht? Und sie haben gesagt, der da. Und dann hat er zu ihm gesagt, تطلب العلم وأنت تضحك لا حدثتك شهرا. Das heißt so viel wie, du strebst nach Wissen und lachst dabei, ich werde einen Monat lang dir keine Hadithe mehr erzählen. Und das ist natürlich eine Erziehungsmaßnahme. Und das Ergebnis sehen wir, Alhamdulillah, diese Menschen sind diejenigen Menschen geworden, die wir am meisten lieben. Und sie sind diejenigen Menschen, von denen wir unser gesamtes Wissen gelernt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dieses, was sie uns gelehrt haben, in die Waagschalen ihrer guten Taten legen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sich seiner erbarmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sich auch unserer erbarmen, in diesseits und auch wenn wir in unserem Grab sind und auch am Tag der Auferstehung und danach. Denn er ist derjenige, der zu ihm stand ist und er ist derjenige, den wir zu bitten haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, die du geschützt hast für eure Anwesenheit und euch Segen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.